Schlagt Gottes Wort mit mir auf, liebe Gemeinde, zum Buch Prediger. Nach einer Pause wollen wir heute fortfahren, das Buch Prediger zu betrachten. Wir sind in Kapitel 7 angelangt und wollen heute die Verse 1 bis 14 betrachten. Prediger, Kapitel 7, die Verse 1 bis 14. Und hier hören wir das Wort des Herrn. Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, an dem einer geboren wird. Besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Festmahls zu gehen, weil jenes das Ende aller Menschen ist und der Lebende nimmt es zu Herzen. Besser Bekümmernis als Lachen, denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer und das Herz der Toren im Haus der Freude. Besser das Schelten der Weisen zu hören, als dass einer den Gesang der Toren hört. Denn wie das Geknister der Dornen unter dem Topf, so ist das Lachen der Toren, auch das ist Eitelkeit. Denn die Erpressung macht den Weisen toll und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang, besser der Langmütige als der Hochmütige. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Unwillen, denn der Unwille ruht im Inneren des Toren. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese, denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen, denn im Schatten ist, wer Weisheit hat, im Schatten, wer Geld hat. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt. Schau das Werk Gottes an, denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Wohlergehens sei guter Dinge, am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen hat Gott gemacht, damit der Mensch nicht irgendetwas nach sich finde. Amen. Amen. Das Leben, so sagt man, ist die größte Schule. Ja, die Unterweisung unserer Eltern und die Belehrung unserer Lehrer, sie bereiten uns zwar auf die Schule des Lebens vor, doch nichts erzieht uns so sehr wie die Erfahrungen, die wir selbst während des Lebens machen oder die Erfahrungen von anderen, die uns unterweisen. Gott selbst ist es, der uns in die Schule des Lebens hineingestellt hat, um uns in dieser Schule durch unterschiedliche Dinge zu unterweisen. Gott ist es, der Umstände und Situationen, der Positives und Negatives in unserem Leben wirkt, um uns in der Schule des Lebens für den Himmel vorzubereiten. Diese Schule des Lebens ist oft hart, unangenehm, herausfordernd, doch verfolgt unser himmlischer Vater mit allen Lehreinheiten dieser Schule einen wunderbaren Plan. Jedes Fach in der Schule Gottes soll uns unterweisen, ihn zu erkennen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, ihm zu folgen und ihn zu verherrlichen mit allem. In der Schule des Lebens gibt es unterschiedliche Fächer, wie zum Beispiel das Fach der Demütigung, das Fach des Leidens, das Fach der Ermahnung, das Fach der Heiligung, aber auch Fächer wie das Fach des Trostes oder der Ermutigung. Und auch der König Salomo ist durch diese Schule des Lebens gegangen und er hat sämtliche Fächer in dieser Schule belegt. Und Salomo will uns aus seiner Erfahrung berichten und uns einige wichtige Lektionen aus der Schule des Lebens auf den Weg geben. In dem vorliegenden Abschnitt und generell im Rest des Buches Prediger nimmt Salomo uns mit in die Schule des Lebens, um uns wichtige Lektionen zu lehren. In der letzten Predigt vor einigen Wochen zu diesem Buch haben wir gelernt, dass Salomo nun ab Kapitel 7 einen neuen Fokus in seinem Buch legt, wie in den ersten 6 Kapiteln. In den ersten 6 Kapiteln, also in der ersten Hälfte des Buches Prediger, ist Salomo auf sämtliche Bereiche des Lebens eingegangen, um aufzuzeigen, worin er Erfüllung gesucht hat, worin er Befriedigung und Glück gesucht hat, aber worin er die ganze Zeit gescheitert ist. Doch nun ab Kapitel 7 und dem Rest des Buches, also in der zweiten Hälfte dieses Buches, will Salomo uns nun viele wichtige Ratschläge geben, wie wir nun auf dieser Erde zu leben haben, wie wir in der Schule des Lebens die Fächer belegen und sie bestehen können. Dies wird vor allem in dem Abschnitt deutlich, den wir heute gemeinsam betrachten wollen. Salomo verwendet hier wiederholt das Wort besser. Besser ist. Dieses Wort besser kann auch mit gut oder schön übersetzt werden. Salomo will uns also aufzeigen und belehren, wie wir im Leben, wie wir zu leben haben, um hier und jetzt bereits ein gutes, ein schönes, ein sinnvolles, ein gesegnetes Leben führen können. Er will unterschiedliche Bereiche des Lebens aufzeigen, von denen wir Weisheit empfangen und lernen sollen, damit wir dadurch ein schönes, ein gesegnetes Leben führen können. Salomo will uns aus der Erfahrung seines eigenen Lebens mitgeben und er will uns in einige Lehreinheiten führen und uns unterweisen. Insgesamt, so habe ich es zumindest herausgearbeitet, möchte ich heute, ausgehend von diesem Text, auf 5 Bereiche, 5 Lehreinheiten eingehen, die wir lernen sollen aus der Schule des Lebens, wie wir damit umzugehen haben. Erstens, Lehrreiches über Beerdigungen. Zweitens, Lehrreiches über den Gesang der Toren. Drittens, Lehrreiches über das Ende einer Sache. Viertens, Lehrreiches über den Umgang mit Geld. Und fünftens, Lehrreiches über Gottes Wirken in deinem Leben. Ganz, ganz praktisch, ganz lebensnah in der Schule des Lebens zu lernen. Lass uns also in den ersten Bereich hineingehen. Lehrreiches über Beerdigungen. Die Verse 1 bis 4. Salomo beginnt seine Unterweisung über die Beerdigung mit dem einleitenden Satz in Vers 1. Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, an dem einer geboren wird. Nun, dieser Vers, so habe ich es herausgearbeitet für mich bei der Vorbereitung, bildet sozusagen die Überschrift und das Hauptthema von dem gesamten Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Der Gedanke dieses Verses durchzieht den gesamten Abschnitt, weshalb wir gut daran tun, diesen Vers kurz näher zu betrachten. Wir haben gelernt, dass das Wort besser auch mit gut oder schön übersetzt werden kann. Und zudem haben wir auch schon gelernt, dass der Name einer Person in der Bibel häufig für das Wesen oder den Charakter einer Person steht. Und somit heißt es hier, ein schöner Charakter, also ein schöner Name, ein schöner Charakter, ein schönes Wesen des Menschen ist besser als gutes und wertvolles Salböl. Nun, Salböl diente zu der damaligen Zeit unter anderem als Parfüm. Und in der Antike wurde solch ein Parfüm oft verwendet, um schlechte Gerüche zuzudecken. Heute benutzen wir Parfüm, um uns schick zu machen. Und damals diente es hauptsächlich dazu, um schlechte Gerüche zuzudecken. Somit sagt Salomo hier, es ist besser, einen schönen Charakter zu haben, als einen schlechten Charakter mit Salböl zuzudecken. Salböl diente aber nicht nur als Parfüm, sondern war auch eines der kostbarsten und wertvollsten Güter, die man zur damaligen Zeit besitzen konnte. Salböl steht in der Bibel oft für Freude, für Ehre, für Wohlstand und Reichtum. Also Salomo sagt hier, es ist besser, es ist wertvoll, es ist würdiger, es ist kostbarer, einen schönen Charakter zu besitzen, als viel Reichtum und Ehre und Wohlstand zu besitzen. Es ist besser, dass dein Charakter wohl ist, als dass du reich bist. Lieber bist du arm und hast wenig, aber bist in deinem Wesen schön. Das ist wertvoller. Einen schlechten Charakter machen irdische Schätze nicht besser. Irdische Schätze bedecken nicht den schlechten Charakter eines Menschen. Das ist der Gedanke zu diesem Vers. Ähnliches sagt Salomo auch in Sprüche Kapitel 22, Vers 1. Ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum, Anmut besser als Silber und Gold. Es ist besser, danach zu streben, einen schönen, einen feinen Charakter zu haben, als viel Geld zu besitzen. Das ist, was Salomo uns hier belehren will. Es ist wertvoller, innerlich schön zu sein, als einen äußerlichen Schein zu haben, der vergeht. Eines Tages werden wir alle sterben müssen. Eines Tages werden wir alle im Grab liegen. Und dann ist es besser, an dem Tag unseres Todes einen guten Ruf zu hinterlassen, als einen schlechten Ruf, der bedeckt werden muss mit Parfüm bei deiner Beerdigung. Daran erinnert uns Salomo, wenn er weiter sagt, dass der Tag des Todes besser ist als der Tag, an dem einer geboren wird. Und ich denke nicht, dass Salomo lebensmüde war, als er diese Verse schrieb. Es kommt manchmal so vor, wenn man das Buch Prediger liest. Stellt euch mal vor, ich sitze jeden Tag unten in meinem Büro und studiere das Buch Prediger. Kann man irgendwann depressiv werden? Aber das ist, glaube ich, nicht, was Salomo hier auf den Weg geben will. Ich denke, was Salomo uns hier sagen will, ist, der Tag des Todes ist ein besserer Lehrer als der Tag der Geburt. Denn der Tod lehrt uns, uns auf das Wesentlichste im Leben zu fokussieren und zu konzentrieren und zu bedenken, dass wir eines Tages irgendwann mal sterben müssen. Was für einen Namen werden wir hinterlassen? Der Tag des Todes ist ein besserer Lehrer wie der Tag der Geburt. Der Tag der Geburt zeigt uns, dass wir einen wunderbaren, intelligenten Schöpfer haben. Aber der Tag des Todes lehrt uns, ich muss sterben. Was für einen Namen hinterlasse ich? Braucht man viel Parfüm bei meiner Beerdigung? Oder habe ich einen schönen Namen bei der Beerdigung? Darauf geht Salomo auch weiter ein, wenn wir Vers 2 betrachten. Besser, also schöner, in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Festmahls zu gehen. Weil jenes das Ende aller Menschen ist und der Lebende nimmt es zu Herzen. Salomo stellt hier das Haus der Trauer, also wo man über den Verlust eines Menschen trauert, dem Haus der Freude und des Festmahls gegenüber. Und Salomo kommt zu dem Entschluss, dass es besser ist, in dem Haus zu sein, wo Menschen trauern über den Verlust eines geliebten Menschen, als wo Menschen feiern und lachen und einfach eine gute Zeit miteinander haben. Aber Salomo erklärt auch, wieso es besser ist, in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Festmahls. Er sagt nämlich, dass im Haus der Trauer, dort, wo man den Tod begegnet, der Lebende es zu Herzen nimmt. Also die, wo noch leben und bei einer Beerdigung sind, sie nehmen den Tod zu Herzen. Mit anderen Worten, auf Beerdigungen wirst du, wie gesagt, mit der Realität des Todes und der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert, wodurch du dir Gedanken machst, was wird auf deiner Beerdigung über dich gesagt werden. Nun, Geschwister, versteht Salomo hier nicht falsch. Salomo sagt hier nicht, dass man generell nicht feiern darf und sich nicht freuen darf. Nun, dies würde dem Leben unseres Herrn Jesus Christus widersprechen. Denn das erste Wunder unseres Herrn Jesus, das er vollbracht hat, war auf einer Hochzeit zu Kana, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Aber gleichzeitig sehen wir unseren Herrn Jesus auch im Haus der Trauer, als er zu der Beerdigung von Lazarus kam. Er war also beim Haus des Festmahls, aber auch beim Haus der Trauer. Und somit dürfen wir durchaus Feste feiern, wir dürfen durchaus uns freuen. Aber wenn wir die Wahl haben, an einem Ort zu sein, wo man gedankenlos einfach lacht und sich freut, oder an einem Ort zu sein, wo man sich ernsthaft Gedanken macht über das Ende aller Dinge, dann sollten wir das Zweite wählen. Ich denke, eine Beerdigung bewegt dich wie kaum etwas anderes dazu, dir ernsthaft Gedanken zu machen über dein Leben. Ich kann mich an keine Beerdigung erinnern, an der ich war, wo ich nicht darüber nachgedacht habe, was würden die Menschen sagen über mich, wenn ich dort in dem Grab liegen würde. Es ist ein guter Lehrer. Es ist emotional, es ist bewegend, es ist anstrengend, aber es ist lehrreich. Es ist sehr, sehr gut. Eine Beerdigung richtet dich wie kaum etwas anderes auf dieser Erde neu aus, über das Wesentliche im Leben nachzudenken. Der Tod lehrt dich auch darüber nachzudenken, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Denn durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Und somit der Tod zu allen Menschen, weil alle Menschen Sünder sind. Aber eine Beerdigung führt dich auch dann dorthin, wenn du auf einer guten Beerdigung bist, darüber nachzudenken, dass jemand gekommen ist, um den Tod zu überwinden. Nämlich der Sohn Gottes selbst, der den Tod geschmeckt hat. Am Kreuz von Golgatha. Für alle, die an ihn glauben sollten. Und dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und somit den Tod besiegt hat. Und somit lehren uns gute Beerdigungen auch die Hoffnung des ewigen Lebens. Dass jeder, der sein Vertrauen auf Christus setzt, mit dem Tod nicht zu Ende ist, sondern das ewige Leben erben wird. Und so sitzen wir bei Beerdigungen und wir fokussieren uns auf das Wesentlichste, auf die Sünde, auf den Tod, auf die Auferstehung, auf das Gericht, auf das ewige Leben. Und wir stellen uns die Frage, wo werde ich meine Augen aufmachen? Beerdigungen, ohne dass ein Prediger predigen muss, sind große Prediger. Es ist wirklich lehrreich und besser, dort zu sein, wo man sich besinnt über das Wesentliche, als gedankenlos zu feiern. Und diesen Gedanken wiederholt Salomo dann in den Versen 3 bis 4 und sagt, besser Bekümmernis als Lachen, denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer und das Herz der Toren im Haus der Freude. Hier spricht Salomo über das Fach des Leidens in der Schule des Lebens. Denn Bekümmernisse und Traurigkeiten im Leben, sie entstehen durch Leid. Und Salomo sagt, wenn Gott dich in dieses Fach des Leidens hineinschickt und dich dorthin setzt, dass du dort Lektionen lehrst, dann ist es gut. Ja, es ist sogar besser, sagt Salomo, es ist besser, in dem Fach des Leidens zu sein, als im Fach des Lachens. Wieso? Nun, ich denke, Jakobus gibt uns eine gute und hilfreiche Auslegung zu diesem Vers, wenn er sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Es ist also besser, bekümmert zu sein durch Prüfungen. Es ist besser, bekümmert zu sein aufgrund deines Versagens und deiner Sünde. Es ist besser, bekümmert zu sein, wenn du das Chaos in der Welt siehst. Es ist besser, traurig zu sein, als glücklich zu sein. Wieso? Weil all diese Bekümmernis, die Gott in deinem Leben wirkt, dazu dient, dass dein Glaube gefestigt wird, dass du geheiligt wirst und dass du in das Bild von Jesus Christus umgestaltet wirst. Dort, wo du bekümmert bist, lasst uns in der Schule des Leidens dies sehen. Dort, wo du bekümmert bist, dort, wo du leidest, arbeitet Gott an dir, um unseren Glauben fester, unsere Herzen reiner und unsere Hoffnung größer zu machen. In keiner anderen Schule werden diese Lektionen gelehrt. Samuel Rutherford, der hier immer wieder schon zitiert wurde, er schrieb einer leidgeplagten Frau folgende Worte. Christus hat ihnen vorausgesagt, dass ihre Sommertage auch durch Wolken getrübt und ihre Rosen von Dornen umgeben sein würden. Nur im Himmel genießt man Christus in ungetrübter Freude. Hier auf Erden müssen wir Anteil an seinem Kreuz haben, doch ich kenne keinen Baum, der süßere Früchte trägt als das Kreuz Christi. Was Rutherford damit sagen will, ist, die Früchte dieses Kreuzes, das wir jeden Tag auf uns nehmen müssen und tragen müssen, sie sind süß. Sie sind Früchte des Glaubens, Früchte der Hoffnung, Früchte der Heiligung, Früchte der Reife, Früchte, dass wir immer mehr werden wie Jesus Christus. Und Geschwister, ich verstehe, dass sich in uns alles dagegen sträubt, darüber nachzudenken, dass es besser ist, auf eine Beerdigung zu sein. Dass es besser ist, im Haus der Trauer zu sein, als dort, wo man lacht. Es ist gegen unser Wesen. Doch wir müssen anfangen zu lernen, dass gerade diese scheinbar negativen Begleiter unseres Lebens positive und schöne Früchte in uns hervorbringen sollen. Sie sind es, die uns schön machen. Sie sind es, die uns einen schönen Namen geben. Sie sind das Parfüm, wodurch wir schöner werden. Sie sind es, die uns für den Himmel vorbereiten. Diese Bekümmernisse und Traurigkeiten. Sie sind es, die uns eines Tages leuchten lassen wie die Sonne im Himmel. So will ich dich auffordern, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Besucher, dort, wo du die Möglichkeit hast, physisch anwesend eine Beerdigung zu besuchen, tu es. Tu es. Und lass dich erziehen und belehren von dem, was du dort siehst. Nun, es kommt nicht so häufig vor, deswegen fordere ich dich als zweites dazu auf, besuche immer wieder im Geiste deine eigene Beerdigung. Deine eigene Beerdigung. Und denk darüber nach, es könnte heute vorbei sein, und denk darüber nach, was für einen Namen wirst du hinterlassen? Was für einen Geruch wirst du hinterlassen? Was für ein Wesen, was für einen Charakter hinterlässt du? Wird man auf deiner Beerdigung krampfhaft versuchen, Positives über dich zu sagen, um irgendwie Parfüm über deinen Namen zu bringen, oder wird es den Menschen leicht fallen, Schönes über dich zu sagen? Und hier geht es nicht darum, uns irgendwie stolz zu präsentieren, liebe Geschwister. Wir sind alles verlorene Sünder. Unwürdig, auch nur ein positives Wort über uns zu sagen. Aber können Menschen auf unserer Beerdigung sagen, dass durch Gottes Gnade und durch das Wirken des Heiligen Geistes wurde Richard geformt? Er war ein Sünder und er konnte nichts aus sich heraus tun. Und er hat jeden einzelnen Tag versagt. Jeden Schritt, den er gegangen ist, war er abhängig von der Gnade Gottes. Aber durch die Gnade Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes konnte Gott diesen Menschen formen und verändern und ihm einen neuen Namen geben. Sei im Haus der Trauer, besuch Kranke, werde konfrontiert mit Leid, werde konfrontiert mit Krankheit. Besuch Geschwister, wenn sie krank sind. Sei im Haus der Trauer. Dazu werden wir aufgefordert. Wieso? Weil wir dadurch geheiligt werden. Es ist eine Schule, in die Gott uns gestellt hat, ein Fach, in das Gott uns stellen will, um uns zu verändern. Nun, so viel dazu, sonst wird es heute zu lange dauern. Das ist also das erste Fach, in das Salomo uns hineinstellt, Lehrreiches über Beerdigungen. Das zweite, Lehrreiches über den Gesang der Toren. Verse 5 bis 7. Besser das Schelten der Weisen zu hören, als dass einer den Gesang der Toren hört. Nur nicht nur das Nachdenken über den Tod hilft uns dabei, einen schönen Charakter zu bekommen. Auch Ermahnungen und Zurechtweisungen tragen dazu bei, an unserem Charakter zu schleifen und uns einen besseren Namen zu geben. Nicht nur das Fach des Leidens und der Trauer, sondern auch das Fach der Ermahnung sind eine gute Schule für unser Charakter. Besser das Schelten der Weisen zu hören, sagt Salomo hier. Und erneut stellt Salomo eine unangenehme Sache einer eher angenehmen Sache gegenüber und sagt, dass die unangenehme Sache zu bevorzugen ist gegenüber der angenehmen Sache. Es ist besser, in einer Gemeinschaft zu sein, wo man ermahnt wird, wo man korrigiert wird, wo man Zurechtweisung von weisen Personen empfängt, als in einer Gemeinschaft zu sein, wo nur gesungen und gelacht wird und wo nur Honig um deinen Mund geschmiert wird. Wieso? Es ist besser, auf seine Fehler hingewiesen zu werden, worauf man dann an sich arbeiten kann mit der Kraft Gottes, um einen besseren Charakter zu bekommen, als dort zu sein, wo man nur Musik hört, wo es nur schön ist, wo alles nur gut ist und wo niemand dich auf dein Fehlverhalten hinweist. Salomo zeigt uns in Vers 6 nämlich die Frucht dessen auf, was passiert, wenn wir nur in der Gemeinschaft sind, wo Musik gespielt wird. Er sagt, denn wie das Geknister der Dornen unter dem Topf, so ist das Lachen des Toren, auch das ist Eitelkeit. Nun, vor allem zur damaligen Zeit, heute nicht mehr so häufig, aber wenn du Wasser in einem Topf zum Kochen bringen willst, dann brauchst du gutes Holz, du brauchst eine starke Hitze. Dornen oder Reisige jedoch entflammen zwar schnell, geben aber keine Hitze. Sie geben keine Hitze. Sie bringen unnötig viel Lärm. Also der Gesang und das Gelächter der Toren, so sagt Salomo, ist zwar für einen kurzen Moment schön, doch letztendlich ist viel unnötiger Lärm da, der dich nicht weiterbringen wird. Kennt ihr solch eine Gemeinschaft, wo ein Witz nach dem anderen rausgehauen wird und wo viel gelacht wird und wo man einfach eine gute Zeit hat und am Abend ist man zu Hause und denkt sich, da war viel Geknister, viel Rauch da, aber gar nichts hat's mir gebracht. Gar nichts. Und wie anders ist es, wenn du vielleicht 5 Minuten mit einer Person verbracht hast und diese Person hat vielleicht einen Satz zu dir gesagt. Und dieser eine Satz, der hat dich so getroffen, der hat dich so überführt, dass du sogar vielleicht zum rettenden Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Oder darüber hinaus danach, dass du dann erkannt hast, wo wirklich das Problem deines Herzens ist und du hast von Gott die Gnade bekommen, durch diese eine Zurechtweisung dieses einen Mannes, diese eine Sünde zu erkennen, zu bekennen und zu überwinden. Lieber bin ich mit Männern und mit Frauen umgeben, die den Mut aufweisen, mich auf Dinge hinzuweisen, wodurch ich verändert werde, als dass ich die ganze Zeit nur mit Leuten umgeben bin, die mich mögen, die alles gut finden, was ich mache, die alles gut finden, was ich sage. Jemand sagte hierzu, der Tor will unterhalten werden, doch der weise Mann will unterwiesen werden, selbst wenn es unangenehm ist. Willst du unterhalten werden oder willst du unterwiesen werden? Ich hoffe sehr, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du sagen kannst, ich will unterwiesen werden. Ich will nicht unterhalten werden, ich will unterwiesen werden. Wir sehen hier auch viele Beispiele in der Bibel. David hat das Schelten von Nathan angenommen, wodurch er zur Buße geführt wurde und ihm seine Sünden vergeben wurden. Oder auch Petrus, der das Schelten von Paulus angenommen hat. Doch viele Menschen wollen dieses unangenehme Fach in der Schule ausfallen lassen, am besten schwänzen lassen und wählen den leichteren Weg. Wir sehen zum Beispiel bei König Saul. König Saul, der das Schelten von dem Propheten Samuel nicht angenommen hat, wodurch er zu Fall gekommen ist und sein Königreich von ihm weggenommen worden ist. Oder wir sehen den reichen Jüngling, der das Schelten von Jesus Christus nicht angenommen hat und betrübt weggegangen ist und das ewige Leben für immer verloren hat. Sehen wir, es ist besser, sich zurechtweisen zu lassen. Es ist hilfreicher für dich, sich zurechtweisen zu lassen, als den Gesang der Toren zu hören. Oder wie es in Sprüche 27, Vers 6 heißt, treu gemeint sind die Wunden dessen, der liebt und überreichlich des Hassers Küsse. Nun, liebe Gemeinde, wir hören oft, zumindest proportional gesehen, mehr davon, dass wir ermutigt werden, einander zu ermahnen, als wie wir dann mit der Ermahnung umzugehen haben, wenn wir ermahnt werden. Deswegen will ich ganz kurz, um diesen Punkt abzuschließen, auf drei Dinge eingehen. Wie sollst du damit umgehen? Wenn du ermahnt wirst, wenn da ein weiser Mann ist oder eine weise Frau ist, die dich ermahnt, die dich scheltet, wie sollst du damit umgehen? Sofort Abwehrhaltung, Blockade im Herzen, zack, die Mauer geht hoch und wumm. Ich lass mir nichts sagen. Wie sollen wir damit umgehen? Es kommt immer darauf an, wie werde ich ermahnt und all diese Dinge, wir wissen es. Aber wenn jemand auf uns zukommt und er meint es aufrichtig und er ermahnt dich über eine Sache, wie sollst du damit umgehen? Kurz drei Dinge. Erstens, sprich mit Gott darüber. Verstehen wir, das Erste, was in unserem Herzen in der Regel kommt, ist, ich lass mir nichts sagen. Aber lass es zu, hör zu. Und bevor du irgendwie antwortest, bevor du dich irgendwie verteidigst, bevor du irgendetwas tust, nimm es mit, geh nach Hause und sprich mit Gott darüber. Beweg es vor Gott. Bete und ringe mit Gott über diese Sache und er wird dir Klarheit geben. Er wird zeigen, er wird dich demütigen und er wird dir zeigen, stimmt es, was der Bruder oder die Schwester gesagt hat oder nicht. Dann das Zweite ist, sprich mit dir selbst darüber. Sprich mit Gott, sprich mit dir selbst darüber. Das heißt, reflektiere dich, meditiere über diese Ermahnung und schau, hat der Bruder, hat die Schwester vielleicht recht? Mag es wirklich sein, dass ich manchmal zu schroff bin? Reflektiere dich, sei ehrlich mit dir selbst und dann drittens, sprich mit anderen darüber. Sprich mit Gott, sprich mit dir selbst, sprich mit anderen darüber. Geh zu einem Bruder deines Vertrauens, geh zu einer Schwester deines Vertrauens, frag oder sag, schau mal, dies und jenes wurde an mich herangetragen. Wie siehst du das? Hast du das auch schon beobachtet bei mir? Und wenn dort jemand ist, der das bestätigt, preis den Herrn, Halleluja, dann hast du hier ein Problem, an dem du arbeiten kannst und an dem du verändert wirst. Auch hier gäbe es viel zu sagen, aber das ist soweit mal das Fach der Ermahnung beziehungsweise Lehrreiches über den Gesang der Toren. Wir wollen nicht bei den Toren sitzen und ihr Gesang hören, sondern wir wollen bei den Weisen sitzen und ihre Ermahnung hören. Also die Belehrung über die Beerdigung und die Belehrung der Ermahnung formen uns zu einem wunderbaren Wesen, geben uns einen besseren Namen. Lass uns einen dritten Bereich betrachten, ein drittes Fach, Lehrreiches über das Ende einer Sache. Lehrreiches über das Ende einer Sache. Die Verse 8 bis 10. Hier heißt es, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser der Langmütige als der Hochmütige. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Unwillen, denn der Unwille ruht im Inneren der Toren. Dieser Vers lehrt uns eine wichtige Wahrheit, nämlich, dass ganz allgemein das Ende einer Sache lehrreicher ist, wie der Anfang dieser Sache. Das Ende einer Sache, sei sie gut oder böse, wird uns mehr offenbaren und mehr zeigen als zu Beginn dieser Sache. Diese Wahrheit, denke ich, bezieht sich auf sämtliche Bereiche des Lebens. Ich möchte euch einige Beispiele geben. Denken wir zum Beispiel an die Erziehung von Kindern. Der Anfang der Erziehung ist oft mühsam und anstrengend, doch durch Gottes Gnade wird das Kind am Ende nicht von diesem Weg weichen, auch wenn er alt geworden ist. Sprüche 22, Vers 6. Der Anfang ist schwer, das Ende ist besser als der Anfang. Oder denken wir an den Schulunterricht. Der Anfang des Lernens ist oft mit Mühsal und Anstrengung verbunden, doch das Ende bringt einen ausgebildeten und reifen Menschen hervor. Der Anfang ist schwierig, das Ende der Sache ist besser. Oder denken wir auch an Versuchungen, in denen wir alle uns befinden. Versuchungen sind am Anfang nie schön. Doch am Ende gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Hebräer 21, 12, Vers 11. Versuchungen sind am Anfang nie schön. Niemand wünscht sich das. Doch am Ende ist es besser als am Anfang. Oder denken wir auch an Evangelisation. Am Anfang sät man das Evangelium unter Tränen, doch am Ende wird man mit Freuden ernten. Psalm 126, Vers 5. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Das Ende ist lehrreicher als ihr Anfang. Schau also nicht so sehr auf den schwierigen Anfang einer Sache, wenn du dich darin gerade befindest, sondern schau bereits am Anfang auf das Ende. Schau bereits am Anfang darauf, welches Ergebnis am Ende dabei herauskommt. Egal, ob es die Erziehung, das Studium, Versuchungen, die Evangelisation oder andere Dinge in deinem Leben sind. Aber diese Wahrheit kann sich auch auf die bösen und negativen Dinge im Leben beziehen. Denken wir zum Beispiel an Politik. Eine Partei, die am Anfang das Blaue vom Himmel verspricht, doch am Ende keins ihrer Versprechen hält. Das Ende ist lehrreicher als ihr Anfang. Oder denken wir auch an Ehen. Leider. Ehen, die am Anfang voller Liebe begonnen haben, doch am Ende voller Hass und Streit geschieden werden. Das Ende ist lehrreicher wie der Anfang. Oder ein letztes Beispiel. Denken wir an Pastoren. Pastoren, die am Anfang voller Eifer und mitreißend waren, doch am Ende in grobe Sünden gefallen sind. Das Ende ihres Dienstes ist lehrreicher als der Anfang. Also sowohl Positives als auch Negatives können wir diese Wahrheit beziehen. Aber egal, ob es die Politik, ob es Ehen oder Pastoren sind, das Ende lehrt uns mehr wie der Anfang einer Sache. Es spielt also dabei keine Rolle, ob der Anfang einer Sache gut war, wenn das Ende der Sache schlecht ist. Lieber man beginnt schlecht, aber man endet gut. Und besser ist, man beginnt gut und man endet besser. Tatsächlich passt hier das geläufige Sprichwort, das wir, denke ich, alle kennen, sehr gut. Am Ende einer Sache ist man immer klüger als am Anfang. Wahrscheinlich hat man das von Salomo übernommen, gehe ich mal stark davon aus. Dieser Spruch, denke ich, ist eine passende Auslegung zu dem, was Salomo uns hier sagen will. Und ich denke, dies bezieht sich sowohl auf die positiven als auch auf die negativen Dinge im Leben. Wir müssen also lernen, liebe Geschwister, ich denke, jeder von uns muss lernen, nicht so sehr auf den Anfang einer Sache zu schauen, sondern vielmehr auf das Ende. Ja, Sacharja, der Prophet, lehrt uns, verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. Auch kleine Anfänge sollten wir sollten unser Vertrauen auf Dinge legen, so ist es nicht. Aber wir sollten geduldig sein. Wir sollten langmütig sein und wir sollten auf das Ende einer Sache warten. Hier auch der Tod. Am Anfang kannst du vielleicht ein schönes Leben führen. Aber vielleicht ändert sich dein Leben, du stirbst, und das Ende deines Lebens ist nicht mehr so gut, wie der Anfang deines Lebens gewesen ist. Und deswegen brauchen wir Langmut, auf das Ende zu schauen, wozu Salomo uns hier auch auffordert. Besser langmütig als der Hochmütige. Der Hochmut, so lernen wir es oft, bringt den Menschen zu Fall. Doch wer langmütig ist, wird mit Ausharren laufen können. Der Hochmütige wird mit Sicherheit ein schlechtes Ende haben. Doch der Langmütige wird mit Sicherheit ein gutes Ende haben, beziehungsweise mit großer Wahrscheinlichkeit. Der Hochmut erzeugt vielleicht am Anfang einen schönen Schein. Da ist jemand, der ist voller Euphorie. Aber da ist nur Hochmut in seinem Herzen und er kommt schnell zu Fall. Doch ein Langmütiger scheint vielleicht am Anfang etwas zurückhaltend zu sein, doch er ist ausharrend in seinem Lauf. Lerne also, geduldig zu sein in allen Bereichen deines Lebens Und das muss ich vor allem mir selbst sagen. Und du wirst das Ende aller Dinge betrachten können und es wird besser sein als der Anfang. Nun, ich denke, Salomo gibt uns noch einen wichtigen Hinweis, was wir zu bedenken haben, dass unser Ende besser ist wie unser Anfang, wenn er in Vers 9 sagt, sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Unwillen, denn der Unwille ruht im Inneren des Toren. Menschen, die schnell zornig werden, ihren Geist nicht beherrschen können und ihrem Unwillen freien Lauf geben und offenbaren, sie kommen früher oder später zu Fall. Egal, in welchen Bereich wir schauen, egal, ob es die Erziehung ist, egal, ob es in der Schule ist, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, dort, wo Menschen sich selbst und ihren Geist nicht beherrschen können und ihren Unwillen offenbaren durch Wut und Zornausbrüche, sie kommen früher oder später zu Fall und ihr Ende wird nicht gut sein. Sie werden sich keine schönen Namen machen können. Ihr Charakter und ihr Wesen ist nicht schön. Deshalb ermahnt Jakobus uns auch und sagt, daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Jakobus 1, 19 bis 20. Wenn du merken solltest, wenn ich merken sollte, dass ich einen temperamentvollen Geist habe, dann sollten wir lernen, mit Gottes Hilfe und durch die Frucht des Heiligen Geistes diesen Geist zu beherrschen. Wir sollten, wenn Gott uns diese Dinge aufgezeigt hat, oder vielleicht wenn wir in der Schule der Ermahnung waren und dort ein Bruder oder eine Schwester war und die zu dir und mir gesagt haben, hey, ich merke immer wieder, dass da ein Geist des Unwillens da ist, dann geh auf deine Knie, nimm diese Ermahnung an und geh in die Schule der Demütigung und bekenne diese Dinge vor Gott und lass dich von ihm verändern, dass dieser Geist des Unwillens geformt und transformiert wird zu einem selbstbeherrschten Geist. Dadurch wirst du dir einen schöneren Namen machen und dadurch wird dein Ende besser als dein Anfang. Nun, Salomo geht in Vers 10 weiter und spricht hier ein Thema an, das vielleicht nicht ganz zu dem passt, was er eben gesagt hat, aber doch irgendwo Parallelen sind, wenn er sagt, sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese, wenn nicht aus Weisheit, denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Ich glaube, das ist ein Vers, den kennen die meisten von uns. Und den kennen nicht nur die meisten von uns, sondern hier übertreten die meisten von uns Gottes Wort, weil die meisten von uns immer wieder sagen, ah, die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Früher war alles besser. Und Salomo will uns sagen, das ist nicht weise. Nicht aus Weisheit sagst du das. Wisst ihr, ich denke, wir verfallen alle, vor allem diejenigen von uns, die etwas romantisch sind und nostalgisch sind, wir verfallen schnell in dieses romantische Denken, in dieses nostalgische Denken, wenn wir an die vergangenen Zeiten denken. Und ich meine, ich bin nicht sonderlich alt, aber selbst wenn ich an die vergangenen Zeiten denke, wie ich meine Frau kennengelernt habe und so weiter und so fort, die guten alten Zeiten, früher war alles besser. Früher war die Polizei noch nicht so streng auf der Straße, früher war alles besser. Früher hatte man mehr Freiheiten. Früher waren die Kinder noch nicht so ungezogen, früher war alles besser. Und so weiter und so fort. Nicht aus Weisheit sagst du dies, Salomo, nicht aus Weisheit. Wenn wir schauen, wie auf Bilder, vielleicht von unseren Großeltern, schwarz-weiß, und dann denken wir an die Geschichten, die sie uns erzählt haben, dass sie nur einen Tisch und einen Stuhl hatten und sie waren so glücklich. Sie waren zufriedener mit wenig und wir haben so viel, die guten alten Zeiten, früher war alles besser. Dadurch entsteht aber der Eindruck, dass du unzufrieden bist mit dem, was Gott dir heute gegeben hat. Und du bist undankbar und musst und denkst dir, früher war alles besser. Ein Kommentator schreibt, hier oft stellen wir solche Fragen, weil wir blind für das Gute, das die Gegenwart bietet, sind und zugleich die Übel der Vergangenheit übersehen. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann sehen wir nur das Gute. Wir vergessen das Böse. Aktuell ist alles chaotisch, alles schlecht. In 10 Jahren schaust du auf 10 Jahre zurück und denkst, oh, die guten alten Zeiten. Und du hast vergessen, was chaotisch war. Wir vergessen das Schlechte und denken nur an das Gute. Dabei übersehen wir das Gute, das Gott uns jetzt gegeben hat. Und deswegen ist es sündhaft. Es ist sündhaft. Es ist sündhaft. Lasst uns voller Dankbarkeit auf die Vergangenheit schauen. Uns freuen über all das Gute, was uns Gott gegeben hat. aber nicht mit einem Geist des Unwillens zu sagen, gegenwärtig geht es mir nur schlecht, früher war alles besser. Das ist Sünde. Und das ist das dritte Fach gewesen, Lehrreiches über das Ende einer Sache. Lass uns zum vierten Fach übergehen, Lehrreiches über den Umgang mit Geld. Die Verse 11 bis 12. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat, im Schatten, wer Geld hat. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt. Die Art und Weise, wie du und wie ich mit unserem Geld umgehen, offenbart uns, ob wir weise oder töricht sind. Oder anders ausgedrückt, ein weiser und kluger Mensch, der Geld hat, wird gut mit diesem Geld umgehen. Aber ein törichter Mensch, der Geld hat, wird nicht gut und klug mit dem Geld umgehen. Salomo sagt hier in Vers 11, Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz. Man kann auch übersetzen, Weisheit ist gut mit einem Erbbesitz. Mit diesem Vers sagt Salomo also, und ich habe einige Kommentatoren gelesen und die meisten davon haben diesen Gedanken bestätigt. Salomo sagt hier, wenn jemand einen Erbbesitz empfangen hat, ist dies gut und hat viele Vorteile, sofern man in der Lage ist, mit diesem Erbbesitz weise umzugehen. Viele wollen einen Erbbesitz haben, die meisten sind töricht und vergeuden ihr Erbbesitz. Es ist nichts Verkehrtes daran, ein Erbe zu empfangen. Wenn deine Eltern oder Großeltern viel dafür gearbeitet haben, ist es in Ordnung. Aber es ist nur dann von Vorteil und nur dann gut, wenn du auch weise mit dem Geld umgehst, das du empfangen hast. Wir sehen hier an dieser Stelle, dass Salomo oder auch generell die Bibel im Allgemeinen Geld nicht verteufelt. Wir haben gesehen, dass Salomo bereits aufgezeigt hat, dass er viel Geld hatte, aber das Geld ihn nicht glücklich gemacht hat. Das bedeutet aber nicht, dass Geld an und für sich schlecht ist. Salomo sagt uns hier und er unterweist uns hier, es ist in Ordnung, wenn du Geld hast, aber es wird dir nur was bringen, wenn du auch weise mit diesem Geld umgehst. Wir haben hier zum Beispiel ein negatives Beispiel in der Schrift von dem verlorenen Sohn. Da war ein Vater, der hatte zwei Söhne und einer der beiden kam zu seinem Vater und sagte, gib mir mein Erbbesitz, gib mir mein Erbe. Der Vater gab ihm das Erbe und dann lesen wir, und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Lukas 15, Vers 13. Hier haben wir jemand, der seinen Erbbesitz bekommen hat, aber der nicht weise war. Er hat alles vergeudet, er hat alles verschwendet. Hier sehen wir, was passiert, wenn ein Tor seinen Erbbesitz empfängt. Das Geld und das Erbe in der Hand eines Toren, sie bringen ihm nicht Schutz. Sie bringen ihm nicht Sicherheit. Sie bringen ihm nicht einen Halt für die Zukunft. Sie bringen ihm nicht Glück oder Geborgenheit. Das Geld und das Erbe in der Hand eines Weisen jedoch, sie bringen ihm einen gewissen Schutz für das irdische Leben. Darauf geht Salomo nämlich in Vers 12 ein. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat, im Schatten, wer Geld hat. Nun, das Wort Schatten, das hier verwendet wird, wird an anderen Stellen in der Bibel oft für Schutz oder Sicherheit verwendet. Somit sagt Salomo hier, man sitzt im Schatten, man sitzt im Schutz, wenn du weise bist, aber ebenso bist du im Schatten, du bist im Schutz und Sicherheit, wenn du Geld hast. Und vor allem beide Dinge verknüpft miteinander, wenn du weise bist und wenn du Geld hast, dann bist du in einer gewissen Komfortzone. Das ist, was Salomo hier sagen will. Wenn du jedoch nicht in der Lage bist, mit deinem Geld umzugehen, dann bist du nicht in einer sicheren Komfortzone, sondern dann bist du in einem ganz gefährlichen Zustand. Daher sollten wir danach trachten und streben, Weisheit von Gott zu empfangen, wie wir mit unserem Erbe oder generell mit unserem Besitz umzugehen haben. Bete daher zu Gott, lieber Bruder, liebe Schwester, ob du viel oder wenig hast, bete zu Gott, dass er dir Weisheit gibt. Göttliche Weisheit, so mit deinem Geld umzugehen, dass es dir wirklich gegenwärtig zum Vorteil dient, zum Segen dient, zum Schutz dient. Wir brauchen Geld, auch wir als Christen. Ich muss mein Haus irgendwie abzahlen, ich muss meine Familie versorgen, ich muss die Steuern und Versicherung meines Autos bezahlen. Wir brauchen Geld. Wenn ich nicht weise mit meinem Geld umgehe, dann werde ich mich und meine ganze Familie in den Ruin stürzen. Dann begebe ich mich aus dem Schatten hinaus und stürze mich und meine Familie in den Ruin. Wir brauchen Weisheit auch als Christen. Wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Bete viel um Weisheit, aber darüber hinaus, wenn du merkst, du bist vielleicht gar nicht so, kannst nicht wirklich mit Geld umgehen, dann such dir Hilfe. Such dir Hilfe bei Geschwistern aus der Gemeinde, die dir helfen, die dir vielleicht weise Ratschläge geben, die dir vielleicht einen Finanzplan aufstellen, denen du einen Einblick gibst in dein Konto und wo sie sehen können, wie gehst du mit deinem Geld um, und sie geben dir vielleicht Ratschläge und einen Plan, der dir dabei helfen soll, besser, sorgfältiger, klüger und weiser mit deinem Geld umzugehen, damit du dich und deine Familie versorgen kannst. Wir sehen, es ist absolut notwendig, und Salomo nimmt uns hier mit in die Schule, um uns zu unterweisen, dass es gut ist, ein Erbe zu haben, aber du musst weise damit umgehen. Aber, und hier bleibt Salomo nicht stehen, wenn wir die Wahl hätten, Weisheit oder Geld, ist es immer die Weisheit zu bevorzugen. Das ist, was Salomo sagt, wenn er diesen Vers abschließt, in Vers 12. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt. Nicht dein Geld gibt dir Leben. Dein Geld gibt dir vielleicht zeitlich irdisch Leben, aber nicht ewiges Leben. Aber Weisheit, Erkenntnis, und zwar die Erkenntnis über den Sohn Gottes, hierin besteht das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, deinen Sohn Jesus Christus, erkennen. Erkenntnis, und diese Erkenntnis führt zur Weisheit, und zwar Gott zu fürchten und ihn, an ihn zu glauben, daran zu glauben, dass Christus für all meine Sünden gestorben ist und dass ich alleine in ihm gerechtfertigt werde, nicht durch meine Werke, sondern durch die Gnade alleine. Diese Weisheit gibt den Besitz, sondern das Leben. Ja, wir leben auf dieser Erde und wir befinden uns in der Schule des Lebens und wir gehen durch die Fächer dieser Schule. Aber das Wichtigste, was du in der Schule des Lebens zu lernen hast, ist, wie bekomme ich ewiges Leben? Weil wenn du dieses Fach nicht belegt hast und stirbst, wirst du die ewige Verdammnis erleben. Such Christus und schau auf ihn, auf sein vollbrachtes und stellvertretendes Opfer, und glaub an ihn. Und diese Erkenntnis wird dir, wenn du sie empfängst, das ewige Leben geben. Nun lasst uns zum fünften und letzten Punkt kommen. Lehrreiches über Gottes Wirken in deinem Leben. Lehrreiches über Gottes Wirken in deinem Leben, die Verse 13 bis 14. Wir sind bereits in dieser Predigt, beziehungsweise generell, in den letzten Predigten zum Buch Prediger darauf eingegangen, die Wege Gottes zu erkennen und die Wege Gottes auch zu akzeptieren. Dabei haben wir gelernt, dass die Wege Gottes für den Menschen manchmal nicht ganz nachzuvollziehen sind und auch teilweise nicht zu verstehen sind, aber wir haben gelernt, wie wir mit diesen teilweise nicht nachvollziehbaren Wegen Gottes richtig und biblisch umzugehen haben. Und auf Ähnliches geht Salomo hier in diesen Versen 13 bis 14 ein, weshalb ich mich in diesem Punkt kurz halten will. Aber Salomo sagt hier in Vers 13, schau das Werk Gottes an, denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Also diese Worte verdeutlichen nochmal, dass der Mensch nichts gegen Gottes Wege und gegen Gottes Absichten ausrichten kann. Wenn Gott etwas Krummes in deinem Leben gewirkt hat, und das ist nicht etwas Sündiges, weil Gott kann nicht sündigen, aber wenn Gott etwas gewirkt hat in deinem Leben, das in deinen Augen krumm erscheint, also eine Prüfung oder jemand, der dich ermahnt, irgendetwas Krummes in deinem Leben, dann kannst du dieses nicht wieder gerade biegen. Das ist Gottes Weg für dein Leben, um dich zu erziehen. Wenn Gott etwas Schwieriges oder Herausforderndes oder auch schwer zu Tragendes in deinem Leben wirkt, kannst du dieses Krumme nicht wieder gerade machen. Im Gegenteil, du solltest diese krummen Wege von Gott akzeptieren. Im Kontext von dem, was wir heute gelernt haben, bedeutet es, Beerdigungen aufzusuchen, die krummen Wege Gottes zu sehen und zu erkennen, sich ermahnen zu lassen, im Haus der Trauer zu sein. Diese nicht versuchen, irgendwie wieder gerade zu biegen. Wenn jemand gestorben ist, du kannst ihn dort nicht wieder rausholen, ist vorbei. So halten die Menschen so krampfhaft daran fest, an dieser geliebten Person. krampfhaft am Leben festzuhalten, obwohl man weiß, man muss sterben. Du kannst das Krumme nicht wieder gerade machen. Wir können sie nicht verändern, wir sollten es akzeptieren. Und genau damit schließt Salomo seine Unterweisung in Vers 13. Am Tag des Wohlergehens sei guter Dinge, aber am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen hat Gott gemacht, damit der Mensch nicht irgendetwas nach sich finde. Sehen wir, Salomo schließt die Perspektive erneut, indem er unseren Blick auf Gott richtet und uns aufzeigt, dass Gott der souveräne Herrscher über alle Dinge ist, von denen Salomo uns bisher unterwiesen hat. Dass Gott der Lehrmeister ist, der uns in diesen Fächern belehrt. Dass er der Lehrer ist, der uns in die Fächer des Lebens hineinnimmt und uns unterweist. Und dass er einen guten Plan mit uns verfolgt. Wir sollten uns an den Tagen, wo es uns gut geht, freuen und Gott dafür preisen, dass er uns gute Tage schenkt, wo wir uns wohlfühlen können. Aber wir sollten gleichzeitig daran denken, auch die Tage, die vielleicht böse sind, sie kommen auch aus Gottes Hand. Daher sollten wir lernen, sowohl die schlechten Tage als auch die guten Tage aus seiner Hand zu nehmen. Wir sollten lernen, die Tage, wo er uns gelingen hat, über unsere Versuchungen zu triumphieren, dankbar aus seiner Hand zu nehmen. Und wir sollten auch lernen, an den Tagen, wo er uns, sag ich mal, fallen lassen hat, ganz bewusst, um uns zu demütigen, auch aus seiner Hand zu nehmen. Wir sollten lernen, die Tage des Friedens aus seiner Hand nehmen. Wir sollten lernen, die Tage des Kriegs aus seiner Hand zu nehmen. Wir sollten lernen, die Tage des finanziellen Überflusses aus seiner Hand zu nehmen. Und wir sollten lernen, die Tage der Armut aus seiner Hand zu nehmen. Wir sollten lernen, die Tage der Gesundheit aus seiner Hand zu nehmen. Wir sollten lernen, die Tage der Krankheit aus seiner Hand zu nehmen. Lehrreiches über die Wege Gottes in deinem Leben. Und so denke ich, konnten wir in aller Kürze diese 5 Fächer der Schule des Lebens belegen und einiges Lehrreiches davon mitnehmen. Lasst mich diese 5 Fächer nochmals kurz zusammenfassen und dann diese Predigt schließen. Erstens haben wir Lehrreiches über Beerdigungen gehört. Es ist gut, wenn du dich regelmäßig mit dem Tod auseinandersetzt und darüber nachdenkst, was für einen Eindruck du der Nachwelt hinterlässt. Nimm es zu Herzen. Zweitens haben wir Lehrreiches über den Gesang der Toren gehört. Es ist gut, wenn du bereit bist, dich ermahnen zu lassen und in die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern gehst, die auch ehrlich mit dir sind und mit dir reden. Drittens haben wir Lehrreiches über das Ende einer Sache gelernt. Es ist besser, geduldig zu sein und das Ende einer Sache zu erwarten und zu betrachten, als deine ganze Hoffnung auf den Anfang einer Sache zu setzen. Und viertens haben wir Lehrreiches über den Umgang mit deinem Geld gelernt. Es ist gut, Weisheit zu haben, um dadurch auf dieser Erde ein gutes Leben zu führen und gut mit deinem Geld umzugehen. Aber darüber hinaus ist es besser, weise zu sein, als reich zu sein, denn die Weisheit gibt dir ewiges Leben. Und fünftens haben wir Lehrreiches über die Wege Gottes gelernt. Wir haben gelernt, dass wir in der Schule Gottes sind, dass er uns nimmt, dass er uns Fächer belegen lässt, um uns zu erziehen, weil er als guter Vater gute Wege, gute Pläne mit unserem Leben hat. Lasst uns diese Dinge nehmen und beten und flehen, dass der Geist Gottes jedem Einzelnen von uns aufzeigt, wo wir Belehrung brauchen. Amen.